Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Als einer der frühen Denglischen geht er in die Geschichte ein.
Hi, ich bin's, alte Army, Rick DeLisle.
Radiomoderator Rick DeLisle, der Mann, der die Menschen in Ost und West mit seinen Geschichten aus der Berliner Musikwelt ans Radio gefesselt hat. Er ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn in Fazit. Wie wichtig es ist, Stimmen hörbar zu machen, zeigt auch ein Abend des Berliner Literaturhauses. Dort kam die bislang nicht ins Deutsche übersetzte palästinensische Autorin Safa al-Nabahin zu Wort. Wir sprechen über Sprache und Macht im Kontext aktueller politischer Spannungen. Blick nach London, wo über Skandalrapper Kanye West diskutiert wird, und weiter nach Los Angeles mit einer neuen Ausstellung, die zum Albtraum für alle, die Wert aufs Konservieren legen werden könnten. Nur wenige Stunden vor dem Ende seines Ultimatums gegen das iranische Regime hat US-Präsident Donald Trump heute auf seiner Plattform Truth Social weitere Drohungen veröffentlicht.
Zitat: Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und wird niemals zurückkehren. Ich will nicht, dass das passiert, aber wahrscheinlich wird es das. Zitat Ende. So oder so stehe man vor einem der wichtigsten Momente in der langen Geschichte der Welt. 47 Jahre von Erpressung, Korruption und Tod gingen endlich zu Ende.
Das schrieb Donald Trump, und die Drohungen wurden von vielen Seiten kritisiert. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Türk warnte vor schweren Völkerrechtsverletzungen. Papst Leo XIV. Bezeichnete die Aussagen als inakzeptabel, und mehrere US-Demokraten forderten heute Abend Trumps Amtsenthebung. Über die Sprache des Präsidenten habe ich mit Tim Henning gesprochen. Er ist Philosoph und Mitautor des Buchs Die dunkle Seite der Sprache, wie Worte ausgrenzen, abwerten und manipulieren. Guten Abend, Herr Henning.
Guten Abend.
Ja, das eben vorgelesene Zitat von Truth Social ist wirklich heftig. Was würden Sie sagen? Was für eine Art von Sprache nutzt Donald Trump da?
Das ist eine klar hyperbolische, ganz stark übertreibende und martialische Sprache, die dann sich auch ein bisschen in so ein Bedauern kleidet. Er möchte nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich. Das ist aber natürlich gleichwohl eine unverhohlene Drohung. Man fühlt sich erinnert an so einen prügelnden Vater, der sagt, das tut mir jetzt gleich genauso weh wie dir. Das kennt man ja. Also es ist tatsächlich ein ziemlich markanter neuer Punkt in der Kommunikation des Donald Trump, die ja jede Menge markante Punkte aufweist, auch schon in den letzten Jahren.
Wir kennen ja diese Methode schon von Donald Trump mit vielen Dekreten, Richtlinien und Anordnungen für so eine Art mediale Reizüberflutung zu sorgen. Stichwort Flood the Zone with the Shit. Das finden wir natürlich auch in seiner Rhetorik. Und das Ziel dabei ist natürlich immer abzulenken und zu überfordern. Aber was ist jetzt das Neue, was Sie auch in diesem Zitat in seiner Sprache wiederfinden?
Ja, das ist tatsächlich der ziemlich enthemmte Tonfall. Donald Trump hat in vielen Hinsichten keine Hemmung. Wir kennen das ja von ihm, dass er ganz unverblümt zum Beispiel zum Eigenlob neigt oder auch ganz unverblümt bestimmte Begehrlichkeiten ausdrückt, also einfach schreibt, dass er gerne Grönland besitzen würde. Aber in dieser aggressiven Form ist er doch noch nicht vorgegangen. Deswegen tut sich die mediale Öffentlichkeit auch schwer, das zu deuten. Ich habe heute schon gelesen, die einen glauben, dass Trump sich geradezu erkühnt fühlt dadurch, dass es ja einen erfolgreichen Rettungsversuch eines abgeschossenen Piloten gegeben hat. Andere hingegen sagen, da merkt man, Trump wird nervös. Irgendwie scheinen die Verhandlungen nicht so zu laufen, wie er sich das vorstellt. Und das lockt ihn aus der Reserve. All das glaube ich aber, dass wir uns hier schon wieder interpretatorisch bemühen, passt auf jeden Fall wieder zu dem, was Trump eigentlich, genau wie Sie sagen, mit jedem neuen Post erreichen will. Nämlich, dass viel weniger der Krieg selbst und viel weniger die Gründe des Krieges im Zentrum stehen, als wieder mal mehr seine Wortwahl und seine Person.
Und trotzdem ist sie natürlich auch so extrem, dass wir auch jetzt wieder darüber sprechen.
Ja, natürlich. Ja, da lässt er uns ja irgendwie auch gar keine Wahl. Und das ist einfach auch ein Teil des Erfolgsrezeptes von Donald Trump. Er hat einfach gut aufgepasst und er hat verstanden, wie Generationen von Politikern vor ihm gesprochen haben und Ziele verfolgt haben. Nämlich, wenn man in einer Polit-Talkshow versucht hat, einen Politiker dabei zu erwischen, wie er eine klare Antwort auf eine Frage gibt, der weiß, wie durchgeschult Politiker meistens sprechen. Und Donald Trump funktioniert eben so, dass er genau das explizit nicht tut und wirklich in unverblümter Direktheit alles das zum Ausdruck bringt. Und es hat etwas so Entwaffnendes für alle Leute, die etwas anderes gewohnt sind, dass einem tatsächlich kaum was anderes übrig bleibt, als darüber zu sprechen.
Sie sprechen sozusagen historische Vorbilder an. Gibt es da bestimmte Figuren aus der Politik, die Ihnen da sofort einfallen, die Trump da vielleicht zum Vorbild hat?
Ich bin natürlich selbst kein Historiker, aber mir fiele nicht ein, wer ebenfalls in dieser ganz unverblümten und direkten Form seine Gegner angegangen wäre. Es ist natürlich überhaupt kein Mangel in der Geschichte an martialischen Reden und Bedrohungen und dergleichen, aber selten einfach in dieser, ja, man möchte sagen, kruden Form. Da hat er doch immer irgendwie auch ein bisschen was von einer Kneipenschlägerei, wie die Leute bedroht werden. Ne? Und Begründungen zum Beispiel für diesen Krieg, die werden ja doch letztlich nur vorgeschoben, beziehungsweise sind sogar irgendwie inkohärent. Ne? Da wird der Post eingeleitet damit, dass eine ganze Zivilisation ausgelöscht werden soll. Und dann endet dieser Post aber damit, dass das großartige Volk des Irans gelobt wird. Also es geht da wirklich, glaube ich, nur noch um den Effekt und nur darum, dass über das Gesagte möglichst viel gesprochen werden soll. Und das ist mir in dieser Form tatsächlich nicht vorher bekannt gewesen.
Ja, und jetzt ist es ja eigentlich ein Moment, in dem es noch Gespräche geben soll zwischen den USA und dem iranischen Regime. US-Vizepräsident J.D. Vance hat das heute auch kurz vor dem Ablauf des US-Ultimatums nochmal betont, dass es da noch weitergehen sollte. Bei der Sprache, die wir jetzt eben vorfinden, frage ich mich aber schon, ob man da überhaupt wirklich noch weiter verhandeln kann oder ob wir jetzt eben auch in einer Zeit leben, in der man schnell mal vergisst, was da kurz auf Truth Social in den sozialen Medien geschrieben wurde oder in unzähligen Telefonaten mit Pressevertretenden gesagt wurde. Wie schätzen Sie das ein? Was für Chancen gibt es da überhaupt noch?
Wir haben natürlich alle, genau wie Sie es andeuten, ein kurzes Gedächtnis, aber so schnell vergessen wird es wohl nicht sein, wenn da jetzt gerade die Verhandlungen laufen. Allerdings präsentiert sich Trump ja gerne als ein gewiefter Geschäftsmann. Inwiefern er das ist, mag ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber das ist natürlich etwas, was durchaus auch eine Taktik sein kann, ne? Drohgebärden zu formulieren, um den Verhandlungspartner weich zu kochen oder vielleicht verhandlungsbereit zu stimmen oder um nachher auftrumpfen zu können und zu sagen, na, die Einigung, die jetzt erzielt wurde, die haben wir durch Stärke demonstrieren erreicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Teil einer Verhandlungstaktik ist oder zumindest nachher so präsentiert werden wird. Da ist es ja wirklich schwer, sich überhaupt auszumalen, was überhaupt ein Misserfolg sein könnte, den Donald Trump als einen solchen anerkennen würde.
Wenn wir auf die Sprache des iranischen Regimes schauen, dann findet sich hier ja auch immer wieder ein Spruch wie Death to America beispielsweise, der seit vielen Jahrzehnten auch immer wieder von offizieller Seite genutzt wird. Setzt auch hier vielleicht durch diese regelmäßige Nutzung eine Art Gewöhnung oder vielleicht sogar Verharmlosung der eigentlichen Aussage der Sprache ein?
Das finde ich gut beobachtet, denn das stimmt natürlich wirklich. Auch von der gegnerischen Seite kennt man solche martialischen Sprüche, aber es ist tatsächlich genau der Effekt, den Sie beschreiben. Einfach weil man das kennt, erwartet man das fast schon. Ja, man liest schon fast drüber hinweg, als wäre das so eine Art Briefkopf oder sowas, hätte ich fast gesagt. Und wir können uns natürlich eigentlich im eher westlich geprägten Diskurs einiges darauf zugutehalten, dass bei uns sowas bislang nicht Usus war, dass wir uns diese verbale Blöße nicht gegeben haben. Aber naja, wenn Trump weiter mit seiner Strategie Erfolg hat, dann kann man natürlich befürchten, dass auch bei uns einfach das eine so gängige Münze wird und demnächst fast schon überhört wird.
Ist das dann auch die dunkle Seite der Sprache, von der Sie in Ihrem Buch schreiben?
Natürlich, also es ist in dem Sinne die dunkle Seite der Sprache, als es eine sehr effektreiche Sprache ist, die uns dazu bewegen kann, alles Mögliche zu akzeptieren, was wir sonst nicht akzeptiert hätten. Und wenn es nur die Gewöhnung an eine martialische und beleidigende Rhetorik ist. Andererseits muss man sagen, haben wir eine dunkle Seite der Sprache untersucht, die auch in dem Sinne dunkel war, dass es ein interessanter Analysegegenstand war. Also wir haben Mechanismen untersucht, wie man versteckte Bedeutungen lancieren kann oder wie man Dinge andeuten kann, ohne sie wirklich behauptet zu haben. Und Trump pflegt da doch einen sehr viel einfacheren Stil und man könnte sagen, er hat so eine Art Meta-Methode gefunden. Ja, er wirkt gerade dadurch, dass er auf solche rhetorischen Geschicklichkeiten gerade verzichtet. Und das verleiht seinen Beiträgen diese Durchschlagskraft und das bringt ihm auch den Ruf ein, bei seinen Anhängern so wahnsinnig ehrlich zu sein.
Bei all diesen verbalen Androhungen betroffen sind ja davon trotzdem so viele Menschen auf der ganzen Welt. Die Drohungen kommen eben von einem US-Präsidenten, der natürlich auch viel Macht hat. Was macht denn diese Form von Sprache auch mit Menschen, die betroffen sind, die um Angehörige fürchten, die die Auswirkungen des Krieges am eigenen Leib erfahren?
Ja, das wird ihnen natürlich fürchterliche Angst machen und sie alarmieren. Und was das dann tatsächlich für die Betroffenen, die in der Target Area sich aufhalten oder deren Angehörige sich in der Target Area aufhalten, bedeutet, das ist natürlich schwer sich auszumalen. Ich meine, man muss auch sagen, dass natürlich längst nicht alle Iraner und Iranerinnen mit ihrem eigenen Regime einverstanden sind. Ne? Und man hört ja ganz unterschiedliche Berichte darüber, dass auch einige Exil-Iraner und Iranerinnen durchaus diesen Krieg befürworten. Allerdings eine solche Entgleisung, und Trump hat ja auch mit Handlungen gedroht, die durchaus das Zeug haben, Kriegsverbrechen zu sein. Ja, da soll zivile Infrastruktur bombardiert werden. Das kann wirklich niemand gutheißen. Ja, und auf diese Weise Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Verhandlungsdruck zu erzeugen, das ist natürlich in jedem Falle eine völlige Entgleisung und ein wirklicher Tiefpunkt.
Vielen Dank für diese Einordnung der verschärften Sprache des US-Präsidenten Donald Trump hier in Fazit. Tim Henning.
Vielen Dank, das hat mich gefreut. Danke.
Das Wireless Festival gehört mit ca. 60.000 Besuchenden zu den größten Musikfestivals in London. Seit 2005 waren schon viele große kommerzielle Namen der Popwelt im Line-Up dabei. Rapper wie A$AP Rocky, Drake, Cardi B oder DJ David Guetta und Sänger Justin Timberlake. Heute Nachmittag wurde die Ausgabe, die für den Sommer 2026 geplant war, abgesagt. Der Grund: Debatten um den diesjährigen Festival-Headliner, Rapper Kanye West. Wegen antisemitischer Aussagen hat ihm die britische Regierung heute die Einreise zum Festival untersagt. Gabi Biesinger berichtet.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb beim Nachrichtendienst X, Kanye West hätte niemals zum Wireless Festival eingeladen werden dürfen. Die Regierung werde nie aufhören, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Gesundheitsminister Wes Streeting hatte zuvor gegenüber der BBC erklärt,
Look at his behavior.
Sein Verhalten ist inakzeptabel. Es geht nicht um ein, zwei unpassende Äußerungen, sondern darum, dass er einen Song Heil Hitler veröffentlicht hat und Nazi-Parolen auf T-Shirts gedruckt. Ich nehme ihm seine eigennützige Reue nicht ab und finde es von den Veranstaltern frech zu fordern, man solle ihm vergeben. Ich könnte ihm auch gar nicht vergeben, das kann nur die jüdische Gemeinschaft tun. Das Innenministerium untersagt dem US-Musiker Ye, früher bekannt als Kanye West, die Einreise mit der Begründung, seine Anwesenheit sei dem öffentlichen Wohl nicht zuträglich. Die Kontroverse dreht sich unter anderem um diesen Song. Nazi-Parolen und rassistische Beleidigungen. Das Machwerk Heil Hitler brachte Skandalrapper Ye nebst einer Kollektion von Hakenkreuz-Klamotten vor rund einem Jahr auf den Markt. Der Online-Shop wurde kurze Zeit später gesperrt, der Song bei vielen Sendern und Streaming-Plattformen nicht gespielt. Doch in rechten Talkshows leugnete der Musiker außerdem den Holocaust und lobte Hitler.
I see good things about Hitler also.
Anfang dieses Jahres hatte Ye im Wall Street Journal dann um Entschuldigung gebeten. Er erklärte, all das habe sich in einer manischen Phase seiner bipolaren psychischen Erkrankung abgespielt. Ye ist derzeit auf Welttournee, trat gerade in ausverkauften Stadien in Los Angeles auf. Im Juli sollte er beim Wireless Festival in London als Top-Act rappen. Und obwohl einige Sponsoren, darunter auch ein Getränkegigant, ausgestiegen waren,
The main sponsor, Pepsi, pulled their support.
Hielten die Veranstalter bis zuletzt an Ye fest. Marin Benn, Geschäftsführer des Musikveranstalters Festival Republic, hätte sich gewünscht, man hätte Ye eine zweite Chance gegeben.
I think Ye should be given a second chance.
Die Erklärung mit der bipolaren Erkrankung fand Benn überzeugend.
Actually, I would suggest that it can be explained by his mental health.
Das Wireless Festival ist nach dem Einreiseverbot für Ye nun komplett abgesagt worden. Zwischenzeitlich hatte der 48-jährige Rapper noch persönlich versucht, mit einer Erklärung auf die jüdische Community zuzugehen. Mein einziges Ziel ist es, nach London zu kommen und ein Zeichen des Wandels zu setzen, indem ich durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe vermittle. Ich wäre dankbar für die Möglichkeit, mich persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen, um zuzuhören.
In person to listen.
Michael Vigier, Chef vom Zentralverband der Juden in Großbritannien, unterstützt das Einreiseverbot der Regierung. Er wäre aber trotzdem bereit, sich an einem ernst gemeinten Versöhnungsprozess zu beteiligen.
So we are terribly sympathetic to anyone who has mental health disorders.
Wir haben großes Mitgefühl mit jedem, der Probleme mit seiner psychischen Gesundheit hat. Und wir wünschen Mr. West vollständige Genesung. Und wenn dieser ausführliche Genesungsprozess durch Taten gegenüber der jüdischen Gemeinschaft untermauert wird, können wir uns gerne mit der Frage der Aussöhnung beschäftigen. Aber hier ging es nur um einen verzweifelten Versuch, dieses Konzert zu retten. Diskutiert wird natürlich auch, ob Yees Erklärung mit der bipolaren Störung überhaupt akzeptabel ist. Dass Betroffene in einer manischen Phase die Selbstkontrolle verlieren können und Dinge tun oder sagen, die sie anschließend bereuen, ist medizinisch gedeckt. Aber es geht ja nicht um dahingeworfene Äußerungen, sondern um das Verfassen und Produzieren extremistischer Musik inklusive des Vertriebs des dazugehörigen Merchandise. Eventuell hätte ja auch jemand im Umfeld des Rappers den gewerbsmäßigen rassistischen Wahnsinn stoppen können.
Gabi Biesinger über die Absage des Wireless Festivals in London aufgrund der Debatten rund um Rapper Ye oder Kanye West. Trotz der Absage stehen für ihn in diesem Sommer in Europa noch Shows in den Niederlanden, der Türkei, Italien und Frankreich an. Wenn Rick DeLisle on air gegangen ist, dann sind die Geschichten aus der Berliner Underground-Musikszene oder Anekdoten von Treffen mit großen Stars der Musikwelt nur so aus dem Radiomoderator herausgesprudelt. Heute wurde bekannt, dass der Deutsch-Amerikaner Ende März im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Über seinen Einfluss auf die deutsche Radiolandschaft spreche ich jetzt mit dem Journalisten und ehemaligen Kollegen von Rick DeLisle, Konstantin Klein. Guten Abend, Herr Klein.
Guten Abend, Frau Schlegel.
Rick DeLisles Rundfunkkarriere hat in den 1970er Jahren beim US-Soldatensender AFN in West-Berlin begonnen. Später hat er dann Programme wie RIAS 2 oder zuletzt den Berliner Rundfunk 91.4 geprägt. Zu welchem Zeitpunkt seiner Karriere haben Sie Rick DeLisle kennengelernt?
Also kennengelernt habe ich ihn, ohne dass er es wusste, schon bevor ich ihn jemals getroffen hatte. Weil ich, bevor ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich schon die Platte The Spliff Radio Show, auf der er zusammen mit der Berliner Band Spliff amerikanisches Radio produziert hat, unter anderem auch Werbespots für Weiss Hockey College, The College for the Totally Dumb. Und die Stimme kannte ich schon. Und als ich dann nach Berlin zum RIAS kam, da war Rick auch gerade von AFN zu RIAS gewechselt. Und dann habe ich den Mann hinter der Stimme kennengelernt und war doch sehr beeindruckt.
Und Sie wurden dann Kollegen beim Rundfunk im amerikanischen Sektor, beim RIAS. Da haben Sie sich sozusagen die Klinke in die Hand gegeben. Morgens früh hat Rick DeLisle moderiert und Sie sind dann ab 6 Uhr als Moderator eingestiegen. Wie haben Sie ihn denn am frühen Morgen kennengelernt? Das ist ja schon auch immer eine spezielle Uhrzeit.
Das ist eine sehr spezielle Uhrzeit. Wir haben uns allerdings auch schon vor seiner Sendung kennengelernt, weil ich meistens schon um 3:30 ins Haus kam. Und da war er dabei, seine Sendung vorzubereiten. Und um 4 Uhr ging er dann in die Sendung. Und Radio lief natürlich in der Redaktion. Und dann habe ich gehört, was er so machte. Und er hat wirklich jeden Werktagmorgen dort gesendet, die ganzen Jahre hindurch. Außer wenn er Urlaub hatte, aber das war sehr selten.
Rick DeLisle wurde 1947 in den USA in Milwaukee geboren. Was hat ihn denn damals in den 70er Jahren zum Radio in Berlin gebracht?
Ja, also er hatte sich zur Armee gemeldet, was viele Amerikaner tun, wenn sie ehrlich gesagt nicht genau wissen, was sie für einen Job machen wollen. Und er ist dort zu AFN gekommen. Zuerst einmal nicht in Berlin, sondern zu Asien in Portugal, wurde dann nach Berlin versetzt, hat dann bei AFN Berlin moderiert und hat sich dort dann tatsächlich eine Fangemeinde auch unter deutschen Kollegen aufgebaut. Und als dann 1985 RIAS 2 als jugendorientiertes und musikorientiertes Programm reformiert und neu gestartet wurde, wurde er gefragt, willst du mitmachen? Und ja, er wollte.
Und in dieser Zeit hat er dann auch seinen berühmten Spitznamen bekommen, Alte Ami. Das war zu RIAS 2 Seiten in einer Redaktionssitzung. Da kam eine Redakteurin zu spät, das hat er mal ganz schön erzählt. Und er hatte eine flapsige Bemerkung gemacht und die hat dann erwidert, du alte Ami. Ja, und das muss man dazu sagen, war damals ja wirklich noch ein Schimpfwort. Es gab große Vorbehalte gegenüber den Amerikanern, aber DeLisle hat das irgendwie imponiert und er hatte das Gefühl, das ist es. In der Rückbetrachtung hat er dann erzählt, dass dieser Begriff über die Jahre eben auch entgiftet wurde, unter anderem auch zu einem kleinen Teil durch seinen Spitznamen. Und mich bringt es aber trotzdem auch zu der Frage an Sie, wie es ihm denn damals gelungen ist, mit seinem ja breiten amerikanischen Akzent und dem Spitznamen so beliebt bei den Hörerinnen und Hörern zu werden.
Also das mit dem alten Army muss man auch eigentlich relativieren, weil das ist entstanden, da war er so gerade zweite Hälfte der 30er Jahre alt. Da war er überhaupt nicht alt. Er sah allerdings erheblich älter aus und das hatte damit zu tun wegen einer Wette. Er wollte unbedingt ein Interview mit ZZ Top haben, die drei Herren, von denen zwei sehr lange Bärte hatten. Und die haben gesagt, ja, wenn wir wieder vorbeikommen und du hast einen ebenso langen Bart wie ich oder wie wir, dann kriegst du das Interview. Und er hat sich diesen Bart wachsen lassen. Und man muss schon sagen, so ein langer Zottelbart, der macht einen so ein bisschen älter. Was den amerikanischen Akzent angeht, also ich will nicht sagen, dass er im Privatleben akzentfrei Deutsch gesprochen hat, aber er hat ziemlich fehlerfrei Deutsch gesprochen. Und diesen amerikanischen Akzent und diese Amerikanismen in der Moderation, das war natürlich sein Markenzeichen. Auch das berühmte, hier ist der Dr. Zimmermann von dem Zehlendorf-Zeitzeichen-Institut, das ist auch aus der Redaktion gekommen, als ihm mal einer gesagt hat, du sprichst das Z im Deutschen falsch aus, du sprichst immer S, ein weiches S, und es muss doch Zehlendorfer Zeitzeichen-Institut haben. Das hat er sofort eingebaut. Das war seine Marke und darin war er richtig gut.
RIAS 2 wurde als Sender ja auch von vielen Menschen aus dem Osten gehört. Delisle hat in einem Interview erzählt, dass er lange Zeit wirklich gedacht hat, dass er die Menschen, die ihm da zuhören, niemals treffen würde.
Aber die eigentliche Zielpublikum war ja Ostdeutschland. Es war auch ganz komisch, weil ich meine, okay, wenn du Radio machst, sitzt du in einem Studio ganz allein und redest mit niemand. Also du hast sowieso einen kleinen Knacks, wenn du das kannst. Aber für irgendjemanden zu reden oder zu performen, die du glaubst, du wirst nie in dein Leben sehen, das ist schon mal was. Ich habe niemals gedacht, ich würde irgendwann mal einen RIAS 2-Hörer zu sehen bekommen. Wie denn?
Ja, und das hat sich dann natürlich geändert nach dem Fall der Mauer. Was glauben Sie, was haben Delisle und das Radio damals auch für die Menschen im Osten bedeutet?
Also man muss sich ja überlegen, er hat jeden Morgen den Sendetag angefangen. Und in der DDR stand man zum Teil einfach früher auf, weil man früher aufstehen musste, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Und da kam dann diese optimistische, fröhliche, positive amerikanische Stimme. Er hat ja nicht missioniert, wenn man so will. Also er hat da gar nicht gesagt, Demokratie ist besser als Diktatur oder sowas. Sondern es kam darüber und diese Stimmung hat sich, glaube ich, sehr übertragen. Und er war unheimlich populär im Osten, ebenso wie in West-Berlin natürlich.
Er hat bis zum Ende seines Lebens immer weiter moderiert. Bis in den Dezember 2025 war er jeden Tag beim Berliner Rundfunk 91.4 mit einer eigenen Show zu hören. Hat sich auch immer für junge Menschen, die im Radio Fuß fassen wollten, eingesetzt. Was kann die Radiowelt von ihm mitnehmen für die Zukunft?
Was man mitnehmen kann, ist Freude am Radio zu haben und zu behalten und zu sagen, Radio ist auch in Zukunft wichtig.
Vielen Dank für die Erinnerung an den Moderator Rick Delisle, an Konstantin Klein hier in Fazit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ihnen auch.
Und das sind weitere aktuelle Meldungen aus der Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Karin Bergmann wird Interimsintendantin der Salzburger Festspiele. Bergmann werde voraussichtlich bis Herbst 2027 die Festspiele leiten. Das teilte das Kuratorium mit. Die ehemalige Direktorin des Wiener Burgtheaters bestreite damit die Umsetzung des Spielplans der kommenden und der nächsten Festspielsaison, hieß es. Bergmann übernimmt die Nachfolge von Markus Hinterhäuser. Dieser war Ende März nach einem wochenlangen Streit über seinen Führungsstil beurlaubt worden. Lee Miller war Reporterin, Model und Künstlerin. Ihre Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg und Nachkriegsdeutschland unmittelbar nach Ende des Kriegs wurden millionenfach gedruckt. In einem persönlichen Album ihres ehemaligen Assistenten sind nun Bilder aufgetaucht, die bislang niemand kannte. Sie lagen jahrzehntelang unbeachtet in einer Schublade, wie die Plattform Artlist schreibt. Künftig werden die Aufnahmen öffentlich zu sehen sein, denn die Bodleian Libraries der Universität Oxford haben das Album gekauft. Es enthält auch Fotos von Cecil Beaton, ebenfalls einer der bedeutenden Fotografen des 20. Jahrhunderts. Miller und Beaton schickten laut Artlist ihre Aufnahmen von der Front per Armeekurier an ihren Assistenten Roland Haupt, der sie in London bearbeitete und zur Veröffentlichung an die Presse weiterleitete. Er muss demnach ein ungewöhnlich großes Vertrauen der beiden genossen haben. 1943 hatte er damit begonnen, das Album anzulegen. Der US-Investor Bill Ackman will den weltgrößten Musikkonzern Universal Music Group für rund 55 Milliarden Euro übernehmen. Bei Universal sind etwa Taylor Swift, Lady Gaga oder Billie Eilish unter Vertrag. In Deutschland Künstler wie Clouseau. Neben Universal gehören Warner Music und Sony Music zu den drei verbliebenen großen Musikkonzernen, die als Major-Labels bezeichnet werden. Eggman führt die Investmentgesellschaft Pershing Square. Er hat sie im Jahr 2004 gegründet. Die Konzeptkünstlerin Andrea Pichel erhält den Ernst-Franz-Vogelmann-Preis für zeitgenössische Skulptur. Damit geht die alle drei Jahre vergebene Auszeichnung zum ersten Mal an jemanden, der in der DDR geboren wurde und in Ost-Berlin aufgewachsen ist. Wie die städtischen Museen Heilbronn mithalten, wird der mit 30.000 Euro dotierte Preis Ende April überreicht. Nach Angaben der Jury macht die Kunst von Andrea Pichel den Bedeutungswandel des öffentlichen und privaten Lebens vor und nach der deutschen Einheit erfahrbar. Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit Architektur, Stadtplanung und sozialen Räumen. Der Namensgeber des Preises, Ernst Franz Vogelmann, war Unternehmer und Stifter in seiner Geburtsstadt Heilbronn.
Zafar al-Nabahin ist Schriftstellerin, Dichterin und Kulturprojektleiterin aus Gaza. Und mit einem Stipendium hätte sie jetzt nach Deutschland kommen sollen. Das hat aber nicht geklappt. Sie hat kein Visum bekommen, da sie in Gaza lebt und eine Ausreise aus politischen Gründen nicht möglich ist. Ja, und das hat unter anderem auch bedeutet, dass sie eine geplante Lesung im Literaturhaus Berlin absagen musste. Und da hat man jetzt umdisponiert und ein Gespräch mit Zafar al-Nabahin und dem libysch-britischen Autor und Pulitzer Preisträger Hisham Mattar aufgezeichnet und heute Abend online gestellt. Meine Kollegin Lara Sielmann aus der Literaturredaktion hat das Gespräch für Fazit verfolgt. Hallo.
Hallo.
Hisham Mattar ist ja nicht wie Zafar al-Nabahin in Gaza. Wie wurde dieses Gespräch zwischen den beiden jetzt möglich gemacht?
Ja, das ist tatsächlich recht kompliziert gewesen, weil es auch gar nicht möglich war, einen Livestream zum Beispiel zu machen, was man unter anderen Umständen vielleicht gemacht hätte, wenn eine Person nicht vor Ort sein kann. Aber weil eben die Autorin in Gaza nur sehr eingeschränkt Internet hat, weil die Internetverbindung einfach ständig wegbricht, haben sie es über Sprachnachrichten gelöst. Also das heißt, sie haben sich hin und her zeitversetzt tatsächlich auch auf ihre Fragen gegenseitig geantwortet. Und dadurch ist dieses Dokument, was wir da gehört haben, auch zugleich Teil einfach dieses Gespräches, was zwischen diesen beiden Autoren stattgefunden hat.
Also durchaus schwierige Bedingungen für die Kommunikation. Worum ging es denn dann inhaltlich in diesem besonderen Gespräch zwischen den beiden?
Ja, also es ging um das Schreiben eben in politisch sehr widrigen Zeiten, natürlich in Gaza, Schreiben und Literatur im Krieg, verschiedene Facetten aber eben auch davon. Also wie kann Literatur stärken? Wie gibt Lesen auch der Autorin selber Kraft? Wie kann Literatur aber auch den Horizont erweitern und auch eine Form der, ja, Selbstvergewisserung sein? Aber wir können auch einfach mal gerne reinhören, was die Autorin selber sagt. Und nicht wundern, übersetzt ist es von Günther Ort, also einer männlichen Stimme, die wir gleich über der Stimme der Autorin haben.
In Gaza ist man als Autorin oder Autor nicht nur Beobachter, sondern man ist in den Ereignissen drin. Man ist auch Opfer davon und man schreibt mit zitternder Hand. Man hat Angst vor dem nächsten Bombardement. Man schreibt, um Zeugnis abzulegen. Man ist als Autor ein Überlebender, der sich weigert zu schweigen. Und für mich ist das Schreiben in diesem Sinne ein Rettungsanker. Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich noch am Leben bin und dass meine Seele noch nicht unter Trümmern begraben ist. Als Autor baut man hier ein Haus aus Worten, wenn das eigene Haus zerstört wurde.
Also es ist ja wirklich sehr eindrücklich, wie Zafar al-Nabahin das erzählt. Und für mich hat das auch besonders gut funktioniert, eben im Gespräch mit Hisham Mattar. Der ist selbst wiederum, du hast es ja eben schon gesagt, ein libysch-britischer Autor, ist in Libyen eigentlich aufgewachsen, musste dort dann fliehen mit seiner Familie. Also Themen wie Gewalt, Identität, politische Unruhen durchziehen auch sein Werk und sind auch für Zafar al-Nabahin sehr wichtig fürs eigene Schreiben.
Es gibt ja insgesamt nicht wirklich viel palästinensische Literatur, die auch ins Deutsche übersetzt wurde. Auch von Zafar al-Nabahin ist bislang noch nichts erschienen. Für die Leute, die jetzt ihr Werk noch nicht so gut kennen, wie würdest du sie einordnen?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte ihren Namen vorher auch noch nicht gehört. Es gibt auch nichts von ihr übersetzt ins Deutsche und ich habe mich auch kundig gemacht, auch nicht ins Englische. Das, was ich jetzt recherchiert habe, ist, dass sie bisher 3 Romane herausgebracht hat, ein Gedichtband und dass sie sich sehr viel mit ihrer palästinensischen Identität auseinandersetzt, mit der palästinensischen Gegenwart. Also dort wirklich Einblick gibt in ein Leben, was uns hier vielleicht so gar nicht literarisch immer so geläufig ist. Sie selbst ist noch recht jung, 31 Jahre alt, hat diverse Familienmitglieder und ihr nahestehende Menschen auch speziell in diesem Krieg schon verloren. Sie ist also auch jeden Tag massiv selbst davon betroffen. Sie erzählt in diesem Gespräch auch, wie sie selber auch Hunger gelitten hat. Und gleichzeitig hat sie weitergeschrieben und dazu noch ein sehr erfolgreiches soziokulturelles Projekt für Kinder in Gaza gegründet, ihren Uni-Abschluss gemacht, sich eben auf Stipendien und Aufenthaltsresidenzen beworben, die sie aber eben, selbst wenn sie sie bekommen hat, und sie hat einige bekommen, eben gar nicht antreten kann, weil sie nicht ausreisen darf.
Das Thema der Übersetzung palästinensischer Werke ist uns in Fazit in der letzten Zeit in einem ganz anderen Kontext begegnet. Vor kurzem wurde ja erst bekannt, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer Einspruch eingelegt hat gegen die Empfehlung der Jury des Berliner Hauptstadtkulturfonds, ein umfangreiches Übersetzungsprojekt für palästinensische Literatur zu fördern. Daraufhin hat die Antragstellerin ihr Projekt, das ein bisschen wie so eine Schreibwerkstatt oder Übersetzungswerkstatt angelegt war, dann tatsächlich auch zurückgezogen. Wie geht denn jetzt das Literaturhaus Berlin mit palästinensischen AutorInnen in der aktuellen politischen angespannten Lage um?
Also das Literaturhaus Berlin hat schon einige Veranstaltungen mit AutorInnen oder mit palästinensischer Literatur gemacht. Und ich war auch schon bei einer anderen Veranstaltung vor Ort. Dort ging es um palästinensische Gegenwartsliteratur und eine Forscherin von der FU war dort und hat ganz spannend und viel erzählt. Auch da war allerdings das Problem, der Büchertisch war schmal, weil einfach sehr wenig übersetzt wird. Aber die Stühle waren damals bis auf den letzten besetzt und die Stimmung war ebenso toll und bisher hat mir Janika Gellinek zumindest erzählt vom Literaturhaus Berlin, haben sie auch nur durchweg gute Erfahrungen mit solchen Abenden gemacht. Und sie hat mir außerdem das auch noch erzählt.
Wir machen eigentlich das, was wir immer machen. Ne? Also versuchen, unserem Publikum einen möglichst breiten Ausschnitt der Literaturen der Welt zu präsentieren. Und dazu gehört natürlich auch die arabische und die palästinensische Literatur. Und haben das vertieft, weil mit den Konflikten kommt dann oft auch das Interesse, sich eine Lebenswelt nochmal anders anzueignen als nur über die Nachrichten. Und so haben wir jetzt so eine lose Folge von Veranstaltungen, die wir so Zeit für Gaza genannt haben, gemacht.
Und mit dieser Reihe soll es auch noch weitergehen. Und so ein bisschen krisenerprobt sind die auch schon im Literaturhaus Berlin. Also sowohl Corona, ja, oder die Invasion Russlands in die Ukraine mussten sie ja thematisch auch aufgreifen.
Themen, die so total sensibel auf einmal werden. Also ich bin selber immer fasziniert, wie sich manchmal innerhalb weniger Monate so das Klima einer Veranstaltung total verändern kann. Und wir haben tatsächlich alle Veranstaltungen, so wie wir sie geplant haben, durchgeführt. Und das kann man machen. Noch haben wir Kunst- und Meinungsfreiheit in diesem Land.
Und damit spielt sie eben auch auf Wolfram Weimer an. Du hast es eben schon gesagt und ähnlich intransparent, weil ja bis heute auch einfach noch aussteht, warum sich gegen diese Juryentscheidung gestellt wurde, hat sich das Goethe-Institut im Februar verhalten, als die wiederum eines ihrer Prestigeprojekte hier in Deutschland ganz kurzfristig beendet haben, nämlich das Goethe-Institut im Exil, ja, ein Programm für Kunst- und Kulturschaffende, die aus ihren Heimatländern nach Deutschland fliehen mussten. Und dieses Projekt sollte eigentlich erst im Sommer auslaufen und wurde dann tatsächlich einen Tag vor einer Veranstaltung mit palästinensischen AutorInnen beendet und auch hier keine Erklärung, warum. Ja, und deshalb ist es ja eigentlich auch umso wichtiger, dass es Orte wie das Literaturhaus Berlin gibt, die eben arabische und palästinensische Stimmen auch zugänglich machen. Und das Gespräch über Literatur ermöglicht ja auch an einer gelebten Gegenwart teilzunehmen. Und das ist einfach in so einer komplexen Welt wie der unseren umso wichtiger. Und noch dazu lebt ja auch in Deutschland die größte palästinensische Diaspora Europas. Und insofern wäre es natürlich toll, mehr von der zu erfahren und speziell jetzt auch in diesem Fall natürlich auch von von Zafar al-Nabahin auch etwas auf Deutsch zu lesen. Ich glaube, das wäre ganz interessant, eben auch, weil wir so ein tolles Gespräch jetzt mit ihr hatten und es leider nicht möglich war, dafür noch Literatur zu übersetzen.
Vielen Dank, Lara Sielmann, für das Gespräch über das Gespräch zwischen Zafar al-Nabahin und Hisham Mattar. Der Stream, der ist übrigens kostenlos online auf der Seite literaturkanal.tv abrufbar. Sie wabert, tropft, wächst, schrumpft und gärt. Kurz, sie ist lebendig. Die Kunst aus Süd-, Mittel- und Nordamerika, die seit dem Wochenende im Hammer Museum Los Angeles zu sehen ist. Several Eternities in a Day, also mehrere Ewigkeiten an einem Tag, heißt diese Ausstellung. Abgesehen vom lebendigen Material der Kunstwerke berufen sich die verschiedenen KünstlerInnen in ihren Arbeiten alle auf indigene Praktiken. Kerstin Zilm hat die Ausstellung besucht.
Der Titel der Ausstellung, Mehrere Ewigkeiten an einem Tag, ist eine Zeile aus dem Gedicht Kronos des chilenischen Autors Nicanor Parra von 1966. Darin beschreibt er die unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit, ein Tag wie eine Ewigkeit, Jahre, die verfliegen. Für Pablo José Ramírez, Kurator im Hammer Museum von Los Angeles, war die Zeile gleichzeitig Inspiration und Leitgedanke für die Ausstellung.
Ich wusste, dass die Show mit Zeit zu tun haben würde und damit, wie sich Dinge verändern. Lebende Materialien sind dafür ein guter Ausdruck. Ich wollte eine Ausstellung, die sich lebendig anfühlt, die riecht, Geräusche macht und viele Sinne anregt.
All das erleben Besucher, sobald sie den ersten Raum betreten. Dunkle Erde bedeckt den Boden, ansteigend zu den Wänden hin. Dazwischen liegen Felsen, groß genug, um darauf zu sitzen. Doch ihre Oberfläche ist in rote Farbe getüncht. Darauf liegen Zweige, als hätte hier gerade ein Ritual stattgefunden. Die Installation von Edgar Calel aus Guatemala ist die sensorische Ouvertüre zur Ausstellung. Von hier fällt der Blick auf Bilder der aus Mexiko stammenden und in Los Angeles lebenden Künstlerin Carmen Argote im nächsten Raum. Zwei abstrahierte Figuren auf Ölpapier, überlebensgroß, aufgetragen mit den Händen, das Material Avocadomus und Karminrot von Cochenilläusen. Farben, Form und Geruch ändern sich im Verlauf der Ausstellung. Nach ihrem Ende werden Argotes Werke kompostiert. Genau der Zyklus eines Kunstwerkes, den Kurator Ramírez beim Entwickeln des Projekts im Sinn hatte.
Wir sind es nicht gewohnt, diese Materialien in einem Museum zu sehen. Für mich ist die Tatsache, dass sie lebendig sind und sich verändern, revolutionär. Sie konfrontieren uns mit einer Frage. Warum sind wir angesichts dessen, dass sich alles permanent verändert, so daran gewohnt, dass Kunstwerke es nicht tun und auf ewig in Sammlungen sind?
Stoff, Sand, Ton, Knochen und Kakao gehören zu den Materialien, mit denen Künstlerinnen und Künstler aus Argentinien, Brasilien, Peru, Venezuela, El Salvador, der Ho-Chunk Nation, Standing Rock und anderen Regionen arbeiten. Aber auch mit Vibrationen und Klangwellen. Für Zoe Ryan, die Direktorin des Hammer Museums, ist diese Ausstellung von großformatigen Installationen, Miniskulpturen, Bildern, Videos und Keramik eine Herausforderung. Logistisch, aber auch vom Standpunkt der Konservatoren her. Sie hat gelernt, Kunstwerke zu bewahren. Unmöglich ist das mit lebendigen Materialien, sagt Ryan.
This work in this show is designed to evolve.
Diese Arbeiten in dieser Show sind dafür gemacht, sich zu verändern, zu zerbröseln, zu verfallen und letztendlich komplett zu verschwinden. Man könnte sagen, der Albtraum eines jeden Konservators.
Doch genau darin liegt auch der Reiz der Ausstellung und der Fragen, die sie aufwirft. Indigene Kunst, Künstlerinnen und Künstler seien im Mainstream der Kunstwelt angekommen, sagt Kurator Pablo José Ramírez. Doch nach wie vor würden sie vorwiegend mit dem Vokabular westlicher etablierter Institutionen präsentiert und analysiert. Er fordert eine neue Sprache und Herangehensweise. Der Fokus auf lebendiges Material stelle dafür wichtige Perspektiven und Verbindungen her.
Ein interessanter Aspekt dieser Ausstellung ist, dass nur die Hälfte der Künstler und Künstlerinnen indigen sind. Die anderen sind braun, Latinx, Diaspora und so weiter. Aber wie sie arbeiten, ist sehr ähnlich. Sie haben eine ähnliche Sensibilität und Ästhetik, die Kolonialismus, Gewalt und Bürgerkriege überlebt haben. Das Wissen ist im Material überliefert und erhalten geblieben.
Mehr als 30 Jahre nachdem Kulturinstitutionen begannen, indigene Kunst in ihren Kanon aufzunehmen, fordert der Kurator sie zum radikalen Überdenken ihrer Aufgaben und Identität auf. Auch das Museum, das seine Ausstellung zeigt.
Maybe museums need to acquire works.
Vielleicht müssen Museen Kunstwerke nicht für ihren Besitz kaufen, sondern sie lediglich in Verwahrung nehmen. Vielleicht erwirbt das Hammer Museum das Recht auf die Reproduktion eines Objekts, beschafft beispielsweise Steine vor Ort und gibt sie nach der Ausstellung der Erde zurück. So werden wir zu Hütern von Ideen, anstatt zu Besitzern von Objekten.
Fragen und Vorschläge, die über die Räumlichkeiten im Hammer Museum in Los Angeles hinauswirken könnten. Die Ausstellung mit dem poetischen Titel Several Eternities in a Day läuft noch bis zum 23. August 2026 und Kerstin Zilm hat sie für Fazit besucht. In den USA bleiben wir auch mit der Kulturpresseschau, heute mit Charlotte Weinreich.
Es gibt Korrelationen, die Präsidenten nervös machen sollten, schreibt Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau. Eine davon ist die zwischen dem Spritpreis und der Wählergunst. Steigt der Benzinpreis, wirkt sich dies fast unmittelbar auf die Popularität des Präsidenten aus. Viel stärker, als es bei allen anderen ökonomischen Indikatoren der Fall ist. Worauf Hesse eigentlich hinaus will, schreibt er ein paar Zeilen später. Trumps Krieg gegen den Iran könnte sein größter Fehler sein. Damit reiht er sich ein in viele andere, die vor ihm die Komplexität der Realität nicht sehen wollten und damit Teil einer Geschichte der Torheit in der Politik. Hesse bezieht sich in seinem Artikel auf die bereits verstorbene Historikerin Barbara Tuchman. Für sie sei politische Torheit mehr als ein gewöhnlicher Irrtum. Regierungen handeln oft gegen besseres Wissen, obwohl Warnungen vorliegen, Alternativen denkbar sind und die eigenen Interessen eigentlich etwas anderes gebieten, schreibt er. Hesse zählt ein paar große Beispiele der Geschichte auf, die Tuchman beschreibt, von Troja bis zum Vietnamkrieg. Was aber bleibt dem Wahlvolk als Lehre, fragt Hesse, und auch hierauf hat die Historikerin eine Antwort. Sie rät dazu, künftige Regierende einer Probe zu unterziehen. Prüfsteine müssten der Mut und die Zivilcourage sein, heißt es in der Frankfurter Rundschau. Es gehe darum, jene zu wählen, die nicht der Ehrgeiz ermuntert, sondern denen Weisheit und Vernunft in der Seele eingepflanzt ist. Na, wenn das nur so einfach zu erkennen wäre. Der Autor Salman Rushdie ist sich zumindest mit einer Einschätzung zu Donald Trump sehr sicher. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählt er, wodurch sich die derzeitige US-Regierung meiner Meinung nach auszeichnet, ist ihr völliger Mangel an Humor. Politiker wurden schon immer von Komikern, Journalisten und anderen verspottet. Das gehört einfach dazu. Aber die Trump-Regierung hat offensichtlich große Angst vor Humor. Und die Vorstellung, dass der mächtigste Mann der Welt Angst vor einem Late-Night-Comedian haben könnte, ist, nun ja, eine Art Tragödie oder eher eine tragische Komödie. Salman Rushdie in der SZ. Tragisch klingt auch, was in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die anstehenden Wahlen in Ungarn steht. Szilárd Tekszár vom Faktencheckportal Lakmus berichtet, dass Manipulation durch künstliche, generierte Bilder im aktuellen Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen. Er nennt ein Beispiel dafür, wie KI-Inhalte mit Orbáns Propaganda verschmelzen. Ein von der Regierungsseite verbreitetes KI-Video zeigte ungarische Soldaten, die in der Ukraine kämpfen und am Ende in Särgen zurückkehren. Das knüpft unmittelbar an die zentrale Propagandabotschaft der Regierung an, Ungarn solle in den Krieg hineingezogen werden. Die EU, so heißt es in der SZ, sei für das Orbán-Lager nicht nur politischer Gegner, sondern ein zentrales Feindbild. Tekszár beschreibt auch das für ihn gefährlichste Szenario für die Zukunft europäischer Wahlkämpfe. Täuschend echte Videos oder Tonaufnahmen, die kaum noch als künstlich erkennbar sind. Dann könnte eine Situation entstehen, in der echte Aufnahmen als KI-Fälschungen abgetan und künstliche Aufnahmen für echt gehalten werden. Als wäre die Realität an sich nicht schon gefährlich genug. Zum Schluss noch zu einem sehr viel schöneren Thema, der Liebe. In der Welt beschäftigt sich Peter Praschl in einem sehr lesenswerten Text mit der Zeitenwende der Romantik. Die romantische Liebe, schreibt er, hat ihre Anziehungskraft keineswegs verloren, aber Das romantische Drehbuch der Ewigkeit verliert an Plausibilität, auch weil das moderne Leben selbst so beweglich und biografisch zergliedert geworden ist. Vielleicht ist es kein Zeichen des Verfalls, dass Menschen nicht mehr alles auf eine Person, eine Geschichte, ein für immer setzen wollen, sondern eine realistische Antwort auf die Tatsache, dass niemand mehr nur eine einzige Rolle lebt und kaum ein Leben noch linear verläuft. Oder um es kurz zu machen, so wie die Überschrift von Praschels Text, für immer ist für immer vorbei.
Charlotte Weinreich mit der Kulturpresseschau. Das war's für heute in Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und verabschiede mich.